SRF 1.
Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Das AKW Mühleberg muss sich tiefig hinter die Hausaufgaben machen, für das es am Netz bleiben kann. Die Aufsichtsbehörde verlangt Daten und die Einhaltung von neuen Fristen. Atomkritiker, die sind nicht zufrieden. Wir reden mit dem BKW-Verwaltungsratspräsidenten. Der Walliser Franz Julen ist unser Erstjahresgast. Vom Hotelfachschüler über den Skimanager zum Chef eines Milliardenunternehmens. Der Auftakt zu einer Interviewserie zum Jahresende und zum Jahresanfang. Am Mikrofon ist der Michael Sali. Heute hat die eidgenössische Nuklearaufsichtsbehörde ENSI Antworten gegeben, wo man seit Wochen gespannt darauf wartet, weil es ein politisch sehr heisses Eisen ist. Es geht um den Zustand und um die Zukunft des Atomkraftwerks Mühleberg. Christian Strübin.
Das AKW Mühleberg entspricht den Sicherheitsvorschriften und den Sicherheitsmargen. Aber ab dem Jahr 2017 gibt es neue Fragen und Anforderungen an die Sicherheit. Konsequenz daraus sind weitere Auflagen. Der Direktor von der Aufsichtsbehörde ENSI, der Hans Wanner.
Mühleberg muss 10 Forderungen umsetzen. Es sind Sicherheitsmassnahmen. Die 3 wichtigsten sind Nachrüstungen, es sind grosse Projekte. Es ist von der Aare unabhängige Kühlwasserversorgung. Es geht um ein Kühlsystem, ein zusätzliches für den Reaktor und ein zusätzliches Kühlsystem für Brennelementlagerbecken.
Dafür muss die BKW Planung schon bis Mitte oder Ende vom nächsten Jahr vorlegen. Das ist ein anspruchsvoller Fahrplan, den die BKW auf Trab hält. Aber, so sagt es ENSI weiter, das umfassende Instandstellungskonzept, das die BKW aufgrund eines Bundesverwaltungsgerichtsurteils einreichen musste, sei plausibel. Und das ist ein Punkt, der bei diesem politisch heissen Eisen entscheidend ist. Ohne das Konzept könnte für Mühleberg schon Mitte 2013 zu Ende bevorstehen. Auch wenn die Massnahmen jetzt wieder viel Zeit brauchen. Der Hans Wanner.
Wir haben das Konzept gut geheissen. Es ist ja auch aus Forderungen entstanden, die wir bereits früher, direkt nach Fukushima, gestellt haben. Aus unserer Sicht muss man die Verbesserungsmassnahmen so rasch wie es geht realisieren. Und die 3 Grossprojekte, wo es da wirklich um Kühlsystem geht, das sind einfach sehr grosse Projekte, die 4 bis 5 Jahre dauern.
Ein weiteres Jahr Planung und Zeit für die Umsetzung bis in 5 Jahre, das ist ein Punkt, wo die atomkritischen Organisationen und die links-grünen Parteien in ihren Reaktionen heute vehement kritisieren und dem ENSI abermals zu wenig Biss und zu wenig Unabhängigkeit von der BKW vorwerfen. Der Jürg Joss vom Fokus Anti-Atom.
Die absolute Sicherheit ist nicht garantiert. Es hat weiterhin Befunde, wo man Zeit gegeben hat, bis Ende 2013 Abklärungen zu treffen. Abklärungen treffen heisst für uns wieder, dass wir ein Jahr lang werden warten, dass wir dann wissen, ob es dann sicher ist oder nicht. Und diesen Fall haben wir jetzt schon seit 2011. Was uns wieder vorgelegt worden ist heute, ist eigentlich Grund genug für eine Stilllegung nach unserer Auffassung.
Und für Jürg Joss steht fest, die heutige Stellungnahme von ENSI stachelt der Kampf von Mühleberg mehr an, als dass es ihn beruhigt.
Für uns ist klar, dass wir versuchen weiter die Öffentlichkeit zu informieren, was da alles nicht kommuniziert wird und nachher auch darauf zu zeigen, dass das, was kommuniziert worden ist, eine höhere Tragweite hat, als das dargestellt wird. Das sind nicht Sachen, die man aufschieben kann, sondern das sind Sachen, die man muss handeln.
Die BKW hat von dieser Stellungnahme vom ENSI eine völlig andere Meinung wie der AKW-Gegner. Das Gespräch mit dem BKW-Verwaltungsratspräsident Urs Gasche in ein paar Minuten hier. Nach den weiteren Aktualitäten vom Tag jetzt mit der Elisa Häni.
Das Regiotram Biel überkommt Verspätung. Baustart ist nicht 2016, sondern 2 Jahre drauf. Und nicht im nächsten Frühling, sondern erstes Jahr später wird überhaupt darüber abgestimmt in den Städten Biel und Nidau. Mit dieser Verschiebung kann man die Bauarbeiten vom Tram zusammen mit denen machen, die es in der Stadt Biel gibt, wenn der Ostast vor Umfahrung Biel fertig ist. Und auch die Finanzlage von Stadt Biel und vom Kanton Bern haben eine Rolle gespielt. Der Kanton investiere schon heute viel Geld zu Biel, sagt Regierungsrätin Barbara Egger.
Wir bauen den Campus, wir sind an der A5 und bei all diesen Projekten muss die Stadt Biel ihren Beitrag auch finanzieller Art leisten. Vor diesem Hintergrund ist eigentlich niemand unglücklich, dass wir das noch ein bisschen verschieben können, sodass man die finanziellen Mittel staffeln kann. Das Gleiche gilt für den Kanton Bern. Wir werden das Projekt anstatt im jetzigen Investitionsrahmenkredit erst im nächsten Investitionsrahmenkredit aufnehmen.
Für das Regiotram Bio rechnen wir mit Kosten von 235 Millionen Franken. Es wird 27 Kilometer lang von Ins über Nidau bis ins Bieler Bötzingenfeld. Eine Hochspannungsleitung zwischen Chamonix und Chipis im Wallis darf noch nicht gebaut werden. Gegner vor oberirdischen Leitung haben beim Bundesgericht Recht bekommen. Es hat ihre Beschwerden gegen das Projekt vor Alpig aufschiebende Wirkung erteilt. Es geht darum, ob der Strom künftig durch die Luft geleitet oder in Boden verlegt wird. Kürzlich hat das Bundesverwaltungsgericht die unterirdische Variante noch als technisch zu komplex und zu teuer bezeichnet. Der Bieler Gymnasiast, der in Kenia wegen Terrorverdacht ist, angeklagt war, darf nicht mehr zurück in die Schweiz. Das hat die Bundespolizei entschieden. Mit der Begründung, er gefährde die innere Sicherheit. Der gebürtige Jordanier hat ein mehrjähriges Einreiseverbot bekommen. Er hat in Bio gewohnt als anerkannter Flüchtling und ist dort in die Schule, bevor er zu Afrika in Verbindung zu somalischen Terrorgruppen gekommen ist. Die kenianische Polizei ermittelt unterdessen nicht mehr in Sachen Terrorverdacht. Der FC Thun verkauft seinen Stürmer Anatol Namukol auf Zürich AGC. Der Franzose ist erst auf diese Saison her von Weil ins Berner Oberland gekommen, ist da aber gerade zum besten Goalschütz geworden. Thuner hätte den Namukol gern bis mindestens Ende Saison behalten, aber die Verlockung vom Geld, das es durch den Transfer gibt, ist grösser gewesen.
Zu den Wetteraussichten von SRF Meteo. Morgen ist es in den Bergen zuerst sonnig, später ziehen von Westen her gehen mehr Wolken auf, dann gibt es Schnee und wiederum später den Regen, und zwar bis Höchhuchen. Temperatur im Mittelland bei 4 Grad. Die hören das Regionaljournal. Die eidgenössische Nuklearaufsichtsbehörde ENSI gibt dem AKW Mühleberg also eine Zukunft, wenn die Betreiber BKW weitere 10 technische und planerische Forderungen erfüllt und dabei Fristen von Mitte 2013 bis 2017 einhalten. Die atomkritischen Organisationen sind bitter enttäuscht, wir haben es vorhin gehört. Und was sagt die BKW zu dieser ENSI-Stellungnahme? Die Christian Strübin hat heute mit dem BKW-Verwaltungsratspräsident Urs Gasche geredet.
Urs Gasche, die ENSI hat sich heute Morgen geäussert. Erstens zum Zustand vom Werk Mühleberg, zweitens zu eurem Instandstellungskonzept und drittens zu ihren Forderungen. Jetzt, wo steht das ganze Päckchen für euch, nachdem ihr ja jetzt relativ viel Papier eingereicht habt?
Also wir sind froh, haben wir heute die Stellungnahme bekommen von ENSI und ich glaube, sie hat für uns einmal in erster Linie drei ganz wesentliche Punkte, die wir positiv finden. Alles über alles gesehen, glaube ich, haben wir gute Noten bekommen für den heutigen Stand. Wir haben gute Noten bekommen für unsere Planung. Wir haben Bestätigung bekommen, dass wir das machen müssen, was wir schon gewusst haben. Also wir sind hinsichtlich aktuellem technischem Zustand, wie auch bezüglich Störfallplanung, Störfallvorkehrungen, sind wir à jour. Also ich interpretiere das so, dass wir zusammen mit den Forderungen, die ENSI jetzt neu noch stellt, für einen Langzeitbetrieb nachher gerüstet werden.
Aber eben ab 2017 gäbe es Fragen, sagt das ENSI, und es formuliert 10 Forderungen mit unterschiedlichen Fristen. Wie harmonieren die neuen Forderungen jetzt mit dem, was ihr bis jetzt geplant habt?
Also für uns neu sind die konkreten Fristen, und dort sind wir froh, dass wir die jetzt so eigentlich klar haben, weil über das hat noch eine gewisse Unklarheit geherrscht. Das ist nichts Neues gekommen, es sind die Massnahmen, die wir schon länger darüber reden. In dem Sinne haben wir nicht inhaltlich, das haben wir gewusst, aber doch zeitlich Klarheit. Wenn man das gemacht hat und die Berichte vorliegen, die Messsysteme installiert sind, sind wir fit für den Langfristbetrieb. Und Langfristbetrieb heisst für uns eben keine Befristung der Bewilligung, weder auf 40 noch auf 50 Jahre. Und Maßgabe bleibt die Sicherheit. Und die Sicherheit kann man in Zukunft mit den neuen Dokumentationen, mit den neuen Einrichtungen besser laufend überprüfen.
Zu den Fristen ist das etwas, was euch sehr fordert. Nachdem ihr ja Anfangswoche gesagt habt, der Entscheid für die Nachrüstung ist erst Ende 2013 möglich, weil man einfach mehr Zeit braucht für die Abklärungen. Und jetzt will die ENSI an und für sich ein halbes Jahr vorher wissen, was los ist. Schafft ihr das?
Also wir können technisch durchaus die Planungen machen, die sind ja in den Grundzügen natürlich deren Eingaben, die wir gemacht haben, ja schon zugrunde gelegen. Nach der Information von den Spezialistinnen und Spezialisten, die uns bekommen haben, sind die Auflagen, die hier die ENSI formuliert, technisch, baulich, technisch und nachher eben auch für die Berichte, sind die erfüllbar. Was wir aber ganz klar, und das ist auch das, was wir kommuniziert vor ein paar Tagen, müssen im Auge behalten, ist die Wirtschaftlichkeitsfrage. hat es dann noch einen Sinn, so viel zu investieren für eine beschränkte Laufdauer? Und dort sind jetzt wirklich noch Abklärungen nötig, oder?
Das würde aber bedeuten, Herr Gasche, dass Sie auch den Termin 2022 nicht mehr als in Granit gemeißelt anschauen.
Wir haben bis jetzt gesagt, wir richten uns auf 2022 ein, weil bis dann die ganzen Fondseinzahlungen, die ganzen Abschreibungen gerechnet. Und jetzt werden wir natürlich die neue Sachlage müssen umfassend beurteilen. Was kostet es, bis wann und was für einen Langfristbetrieb kann man damit schlussendlich ermöglichen. Und das braucht die Zeit, die wir haben kommuniziert. Das braucht Ende 13. Wenn wir zum Schluss kommen, wir müssen 17, 18 abstellen oder mit auf die Nachrüstungen verzichten aus wirtschaftlichen Gründen, dann reicht das noch. Weil etwa 4 Jahre, sagen wir, meine Leute brauchen wir, wenn wir geordnet, wirtschaftlich und auch menschlich von den Angestellten her optimiert schliessen, müssen wir etwa 4 Jahre Vorlauf haben. Das hätten wir dann gerade noch, wir würden entscheiden, wir verzichten auf die Nachrüstung.
Das sagt der Urs Gasche, Verwaltungsratspräsident von BKW. Von heute an bis ins neue Jahr, ich rede mir an dieser Stelle mit Leuten aus der Region, die uns aufgefallen sind. Heute starten wir mit dem Walliser Franz Julen. Früher war er mal Manager von seinem Bruder Max, der vor fast 30 Jahren Olympiasieger im Riesenslalom wurde. Heute ist er Chef von Intersport, das ist der grösste Sportartikelhändler der Welt mit einem Umsatz von rund 11 Milliarden Franken. Die Marke Intersport ist in 63 Ländern präsent, hat erst gerade gross nach Amerika und China expandiert. Aber auch Intersport spürt Schwankungen im Markt, so hat das Schweizer Geschäft gestern für das 2012 einen Millionenverlust müssen bekannt geben. Nichtsdestotrotz, Priska Delberg hat Franz Julen zu Bern getroffen, von da aus, wo die Firma gesteuert wird.
Franz Julen, wir sitzen hier in eurem Büro in Bern. Es wäre dir in diesem Chefsessel, wenn euer Bruder nicht wäre Olympiasieger geworden im Riesenslalom vor knapp 30 Jahren?
Nein, ich glaube nicht. Klar habe ich meinen beruflichen Werdegang selber machen habe mich bewähren. Aber die Initialzündung war, glaube ich, schon der Olympiasieg von Max. Er hat mir eigentlich zwei Sachen mitgegeben, der Olympiasieg. Einerseits hat er mir die Türen geöffnet und andererseits habe ich gelernt, dass wenn man sich ein Ziel setzt, daran glaubt, hart schafft, konsequent ist, aus Niederlagen, was im Sport, aber auch im täglichen Leben immer wieder gibt, die richtige Lehre zieht, dann kann man eigentlich im Leben viel erreichen. Und die zwei Sachen haben mir entscheidend geholfen und mich geprägt. Darum glaube ich, dass ohne den Olympiasieg wäre ich, glaube ich, heute eher in Zermatt Hotelier oder Restaurateur als das, was ich heute mache.
Das ist noch interessant. Euer Bruder ist jetzt eben Hotelier in Zermatt, einer von 100. Ihr seid der Einzige, der Chef von einer Firma, die rund 11 Milliarden Jahresumsatz hat. Seid ihr irgendwie mehr dran geblieben als er? Oder warum ist jetzt so etwas Spezielles aus euch geworden?
Wir sind beides, obwohl wir Brüder sind, eigentlich unterschiedliche Charaktere. Der Max war sehr talentiert für den Sport. Ich bin sehr ehrgeizig. Das war eine ideale Ergänzung. Er hat das Talent mitgebracht. Ich habe ihn sicher bis zu einem gewissen Punkt gepusht. Der Ehrgeiz ist mir geblieben, wollte weiterkommen. Ich vergesse nie, der erste Satz, den der Max mir, und der war noch nicht einmal 23, Sarajevo im Zielraum gesagt hat, nach dem Olympiasieg, ist: Franz, jetzt wäre das Beste, wenn ich heute aufhörte. Und ich habe mir gesagt, Max, jetzt geht das Leben erst richtig los. Der hat das Ziel gehabt, Olympiasieger zu werden, hat das erreicht. Er ist weniger extrovertiert als ich. Der hat heute, fährt er ins Hotel, hat eine glückliche Familie, ist zufrieden, was er macht. Ich hatte andere Ambitionen gehabt. Jeder Mensch ist anders. Man muss ihn respektieren. Ich habe Max viel zu verdanken und habe einen riesen Respekt, wie er heute sein Leben führt.
Als er aufgekehrt hat, quasi, hat er also angefangen, hat eine Karriere gemacht, sehr vielseitige. Ihr seid nach ihm der Manager von der Vreni Schneider. Nachher seid ihr einmal Sportjournalist gewesen, in der Sportvermarktung tätig, Chef von Völkel. Und jetzt seid ihr eben bei Intersport. Und offenbar macht er das so gut, dass man auch ständig mit Lorbeeren überschüttet. Ich habe gelesen, dass der Verwaltungsratspräsident von Intersport, der Herr Joost, sagt, es gebe niemanden, der geschickter sei im Verhandeln als ihr. Wie lernt man das?
Das ist vielleicht ein bisschen im Walliser Blut drin, ein gewisses diplomatisches Geschick, eine gewisse Bauernschlauheit, ein gewisses Taktieren, sicher die sprachliche Fähigkeiten, die ja die Walliser oft mitbringen, das gepaart mit Leidenschaft, mit Freude, in einem Kämpfertum, in einer Konsequenz. Ich glaube, das alles ist in Verhandlungen gefragt, auf den Menschen eingehen, zuhören. Und da gibt es, glaube ich, viel derige Eigenschaften, die in einem Walliser genetisch irgendwo in die Wiege gelegt worden ist.
Also ihr seid ein Self-Made-Man, nicht irgendwie gestellt durch einen Kurs von der Uni St. Gallen?
Nein, ich glaube, am meisten habe ich die 5 Jahre bei Völkel gelernt. Ich bin da anfangs 30 gsi, bin Chef geworden, zumal von 800 Leuten. In einer äußerst schwierigen Zeit. Schneearme Winter, Snowboard ist gekommen, Völkel war lange im hochpreisigen Segment alleine gsi. Nachher hat Salomon mit der Schalle-Ski, mit Monocoque-Ski gekommen. Es war eigentlich alles gegen uns gsi. Es waren äußerst schwierige Jahre gsi. Ich musste Leute entlassen, Verhandlungen mit Gewerkschaften. Und da, glaube ich, habe ich mehr gelernt als auf jeder Universität. Ich habe damals das Kollegium zu Brigg gemacht, habe nachher die Hotelfachschule gemacht, weil ich damals auch noch fast das Gefühl hatte, ich werde, wie gesagt, sowieso in Zermatt im Tourismus in Anführungsstrichen enden.
Das taktische Geschick, das ihr habt, gebohrt mit der Kämpfernatur, die ihr offenbar seid, die ihr jetzt auch immer wieder betont in diesem Gespräch, Franz Julin, das hat sicher euch geholfen mit diesen 2 grossen Coups, die ihr in diesem Jahr gelandet habt mit eurem Unternehmen. Ihr habt den Markteintritt in China erreicht und habt im Herbst auch noch Athletes Food übernommen, einen Sportschuhartikelhändler aus den USA. Ihr habt das Unternehmen Intersport sehr vorangetrieben, seitdem dass ihr Chef seid, seit 11 Jahren rund. Müsste Intersport einfach immer wachsen, auch dass man attraktive Preise kann bieten, also grosse Menge gleich billigere Preise? Schon das Argument in dem hart umkämpften Markt.
Wir haben 2000 gesagt, wir wollen expandieren und wir wollen versuchen, aus Intersport in globale Marke zu machen. Dann haben wir gesagt, zuerst Osteuropa, dann Mittlerosten, dann Asien. Das ist das Ziel, das wir uns gesetzt haben. Und sicher auch, was ihr richtig gesagt habt, je grösser das man ist, umso grösseres Einkaufsvolumen hat man, umso bessere Preise hat man. Das ist ein angeschlossener Händler, der ja grösstenteils Einzelunternehmer sind, dass die gegen integrierte Ketten, wie gerade in der Schweiz Ochsner oder Athleticum, können bestehen, müssen die Teil von einem grossen Verbund sein, damit die entsprechende Einkaufspreise bekommen, dass sie überhaupt können überleben. Somit ist unsere Hauptaufgabe, diesen Einzelhändler wirklich, die Unternehmer sind, zu überleben zu ermöglichen.
Also es ist nicht einfach nur der Ehrgeiz vom Chef, der macht, dass das Unternehmen ständig wächst?
Nein, ich glaube, das ist Teil von unserer Strategie, Teil von unserer Vision, die wir haben, internationaler werden, grösser zu werden. Und das ist von mir als Chef die Aufgabe, das mit meinen Leuten voranzutreiben. Und die Erfolge in den letzten Jahren geben ist recht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber man muss das in geordneten Bahnen machen. Man darf nicht übermütig werden. Aber die gesamte Intersportphilosophie ist ja auf dem Genossenschaftsprinzip aufgebaut. Wir sind nicht börsenkodiert. Wir haben nicht den Quartalsdruck. Die Intersport International ist schuldenfrei. Wir haben noch nie einen Bankkredit gehabt.
Auch nicht für die Athletes Food zu kaufen?
Auch nicht Athletes Food haben wir auch aus dem Cashflow finanziert. Das zeigt die Philosophie der Firma. Und mit diesen Grundwerten kann man fast nicht übermütig werden.
Jetzt ist es ja so, dass ihr eben weltweit arbeitet und ich kann mir vorstellen, dass das noch nicht ganz einfach ist, weil Sport verkauft man mit Emotionen, sagen wir immer, wie weckt man dort die Emotionen von den Chinesen, Herr Julin? Nicht mit Bildern von Motorhuren, nehme ich an.
Nein, die weckt man mit einer starken Marke, mit dem richtigen Produkt. Ich glaube, das habe ich auch die letzten Jahre in China gelernt. Wichtig ist, dass man der chinesischen Kultur gegenüber Respekt entgegenbringt, eine gewisse Demut, dass wir nicht das Gefühl haben, wir wissen alles besser, sondern wir zuhören, wir lehren und nachher das Intersport-Konzept auf den chinesischen Markt anpassen. Und wenn uns das gelingt, dann steht der Chines hinter uns, dann ist er motiviert, dann geben wir auf den Konsument ein und dann werden wir erfolgreich sein.
Ihr habt das Wort Demüt gebraucht. Das ist sicher nicht ganz einfach, demütig zu bleiben für so einen ehrgeizigen Chef, der immer vorwärts gehen will. Kennt ihr das?
Ich glaube schon. Ich bin in Zermatter, habe immer noch eine starke Heimatverbundenheit. Ich bin irgendwo auch von Bergen geprägt worden. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo uns der Vater streng erzogen hat, wo uns Anstand, Respekt gelehrt hat. Und das sind Sachen, die man im Leben, egal ob man erfolgreich ist, weniger erfolgreich ist, das sind Werte, die ich mit auf den Weg bekommen habe. Ich versuche auch, meine Mitarbeiter zwar hart, in Anführungsstrichen, anzupacken, aber immer mit Respekt, mit Anstand, den Leuten Danke sagen, eine gewisse Demut zu zeigen. Und wenn man so geprägt worden ist, dann verliert man das im Leben nicht, egal wo, wenn man was macht.
Habe ich auch so gelesen, überall hart zu arbeiten und Spass haben, sei das Motto. Das ist eine Kombination, die nicht immer ganz einfach ist.
Nein, aber wir versuchen, das hier zu leben, auch wenn man die Nummer eins ist, die Leute weiterhin zu motivieren, dann muss man einerseits, was man auf jeder Management-Schule lehrt, ein klares Ziel vor uns geben, einen Freiraum lassen. Aber wir versuchen hier auch in Kultur zu leben, dass wir Spass haben miteinander. Wir sind hier in der Firma alle miteinander perdu, wir werden miteinander Sport treiben, versuchen das Spielerische auch in die Waagschale zu werfen. Und wenn die Leute das dann spüren, dann sind sie auch bereit, viel zu geben, arbeiten motiviert. Und wir haben hier viele langjährige Mitarbeiter, viel Motivierte, weil wir noch versuchen, die Firmenkultur vorzuleben.
Also das heisst, der Chef geht über Mittag Tennis spielen, mit seinen Leuten zum Beispiel?
Der Chef reist 2-3 Tage pro Woche, aber wenn er im Büro ist, gibt es nie Mittagsmeetings, es gibt nie Lunch. Ich gehe fast jeden Tag über Mittag mit den Mitarbeitern joggen, gehen Tennis spielen, gehen Uni-Hockey spielen. Nachher essen wir miteinander. Weil für mich ist, trotz E-Mail und Handys, ist immer noch Business is People. Ich versuche, an der Basis zu bleiben. Auch wenn ich reise, gehe ich immer ins Sportgeschäft, gehe die Geschäfte anschauen, rede mit Sporthändlern. Die sagen mir dann schon, was gut ist, aber auch, was weniger gut ist. Und ich versuche, den Bezug zur Basis nie zu verlieren.
Das heisst, jetzt geht er, wenn er über Weihnachten in Zwollis geht, auf Zermatt geht, in eure Wohnung, Herr Julen, vor allem schauen, wie die Intersporthändler zu Zermatt arbeiten und die Ski testen, die Läden verkaufen.
Sicher gehen auch das ein oder andere Sportgeschäft besuchen in Zermatt. Aber jetzt sind 2 Wochen Ferien auf dem Programm. Gerade durch die Übernahme von Athletes Food bin ich die letzten 3 Monate noch viel mehr gereist als sonst. Jetzt brauche ich frische Luft, brauche Berge, brauche Familie, brauche Ruhe, werde viel Ski fahren, damit ich dann ab 7. Januar wieder mit voller Motivation und aufgeladenen Batterien wieder darf arbeiten.
Unser erster Gast zum Jahresende, der Walliser Unternehmer Franz Julen, im Gespräch mit der Priska Delberg. Morgen an dieser Stelle die Marthe Gosteli, 95, auf den Tag genau, Berner Vorkämpferin für die Rechte der Frauen. Auch morgen unsere Sendung kreuz und quer durch die Regionen. Regional Diagonal am Samstagmittag. Da geht es um die, die es wenig von hat, um Minderheiten. In der Stadt Bern ist das Casa Marcello noch die einzige Beiz, wo Randständige dürfen sein, wer und wie sie sind, weil der Wirt auch einer vom Rand ist. Basel anerkennt ganz offiziell die Aleviten als erste nicht-christliche und nicht-jüdische Glaubensgemeinschaft. Die Aleviten, die geben sich offen und wir nennen in die Gemeinschaft ich. Am rechten Ufer vom Zürichsee hat es fast keiner mehr. Sekundarschüler. 2 grosse Gemeinden legen ihre Oberstufen zusammen, für die sie überhaupt eine Klasse haben.
Säckler hat es wenig, weil die gut Betuchten dort ihre Sprösslinge lieber in andere Schulen schicken. Minderheiten in der Sendung «Regional Diagonal» morgen nach den 12 auf SRF 1.
Ihr hört das Regionaljournal. In ein paar Minuten ist es 6 Uhr. Hier nochmal das Wichtigste vom Tag aus der Region. Lisa Henni.
Das AKW Mühleberg hat vom Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI neue Auflagen bekommen. In 10 Punkten muss nachgerüstet werden, und zwar bis ins Jahr 2017. Zum Beispiel muss Betreiber ein BKW die Zuganker um einen Kernmantel ersetzen. Es braucht ein erdbebenfestes Kühlsystem und eine arenwasserunabhängige Kühlung. Wie die BKW die Auflagen erfüllen will, muss sie bis nächsten Juni sagen. Ob die Nachrüstungen auch noch rentieren würden, das will die BKW bis Ende nächstes Jahr wissen. Das Regiotram Biel wird 2 Jahre später gebaut als geplant, erst ab 2018. Und die Abstimmung in der Stadt Biel und Nidau ist nicht nächstes Frühling, sondern erst im Jahr darauf. Mit der Verschiebung können wir Bauarbeiten dort zusammen mit denen machen, was im Zusammenhang mit der Umfahrung von Biel gibt. Ob die Finanzlage vor Stadt Biel und dem Kanton Bern haben eine Rolle gespielt.
Die Wetteraussichten auf das Wochenende sind durchzogen. Mehr weiss Claudia Stocker von SRF Meteo.
Es gibt einen milden Samstag mit Temperaturen von 2 Grad zu Brieg, 4 Grad zu Spiez und zu Lies und bis zu 6 Grad zu Kerzers. Vor allem im Wallis und im Berner Oberland fängt der Tag auch noch mit Sonnenschein an. Vom Seeland bis nach Langenthal liegen zuerst noch ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder. Und schon vor dem Mittag werden die Wolken vom Wattland her immer dicker. Es dauert dann auch nicht lang, bis am Nachmittag die ersten Schneeflocken oder Regentropfen vom Himmel kommen. Was an vielen Orten zuerst mit Schnee anfängt, geht dann ab bald in Regen über. In der Nacht auf den Sonntag regnet es dann zeitweise bis auf eine Höhe von 2000 Meter. Am Sonntag wird es dann so richtig frühlingshaft. Starker Südwestwind sorgt dafür, dass die Wolken bald vertrieben werden und die Temperaturen auf 8 bis 12 Grad ansteigen.
Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis, zusammengestellt und präsentiert von Michael Sali. Seid ihr auf Twitter, dann erfahrt ihr das Neueste von uns und auch auf unserer Internetseite srf.ch, Rubrik News.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.